Mein Hirn ist heute langsam, mein Maul ist schnell.
Ja, das ist
never a good combination. Das
ist eine gefährliche Mischung, macht aber eine gute Sendung am Ende.
Wow! Hey, ihr da draußen im Internet. Hier ist Grundlos Gute Laune, euer True Crime Podcast für verbale Verbrechen. Heute geht's bei uns um den NDR, den BR und die Politik. Anders gesagt, viel Ruß um nichts. Und es geht um Spanende-Einsichten bei Karen Mioska. Und hier sind Tobias Mann und Philipp Simon.
Mensch, ist das nix hier. Wir haben heute unseren eigenen Presenter.
Ja, wir haben jetzt unseren eigenen Ansager.
Ja, geil.
Ja, wie geil ist das denn?
Ja, wir sind langsam wie so eine richtige Sendung.
Ja, wobei ich es ja nach wie vor gut finde, dass die Leute uns nicht sehen.
Naja gut, ein bisschen was gibt's ja zu sehen im Netz. Das ist, aber jetzt so gerade heute sehen wir ja beide echt fertig aus, mein lieber Scholli, du. Heute sieht man uns unser Alter an. Du 37, ich 28 und man sieht's an jeder Falte im Gesicht.
Und man muss dazu sagen, du hast schon alle Filter auf Zoom draufgelegt, die man drauflegen kann.
Ja, muss dir mal vorstellen, ich mache Filter drauf, obwohl es keiner sehen wird. Also für mich selbst, dass ich mich ertragen kann.
Heute. Können wir mal bitte rüber ins Primaten-Ping-Pong gehen, weil ich hab's heute eilig.
Primaten-Ping-Pong.
Ich muss nämlich jetzt gleich relativ zeitig los. Ich habe heute noch eine Möbelhauseröffnung.
Ach so, trittst du
ja,
da auf?
Ja, ich bitte dich, ja. Die Sendeplätze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden knapp. Ja, wir werden alle völlig grundlos gecancelt. Ich muss mich jetzt auch um meine Zukunft kümmern.
Bist du mit deinem Schlagerprogramm wieder unterwegs? Dieses Sofa ist für Liebe gemacht. Dein Riesenhit, ja.
Was war mein Hit?
Dieses Sofa ist für Liebe gemacht.
Von 3:15 bis 7:20. Dieses Sofa ist für Liebe gemacht.
Ja. Sehr schön. Es ist nicht aus Liebe gemacht, sondern für Liebe gemacht. Ja, natürlich.
Nee, aber warum hast du es eilig? Jetzt mal ganz im Ernst. Hast du wirklich noch irgendwie einen dienstlichen Termin?
Ich will einfach mal ein bisschen den Druck erhöhen, dass die Hörer das Gefühl haben, hier passiert was, Mensch, wenn die Leute jetzt wüssten, dass wir die ganze Woche wie die Idioten auf der Chaiselange rumkleben, sinnlos Fernseh gucken, zwischendurch ein bisschen was klippen und ansonsten entweder Fußnägel schneiden oder Spaghetti Bolognese zubereiten. Das ist ja nicht das Leben, was die Menschen da draußen von uns erwarten.
Das heißt, die Leute wollen mehr Hektik. Das ist das, was du...
Mehr Hektik. Die Leute denken, hier sitzen zwei News-Junkies, die den ganzen Tag Phoenix gucken. Aber ich habe noch ein Thema.
Gut.
Tobi, was mich diese Woche wirklich interessiert ist, wie stehst du zum Comeback von Boris Becker? Der war letzte Woche bei Markus Lanz, der taucht gerade überall wieder auf, hat ein Buch geschrieben. Es gibt ein ganz trauriges Bild von ihm, wo er in Berlin im Kaufhaus sitzt bei seiner Signierstunde und keiner kommt. Aber Boris Becker ist back in the game. Er wird in Deutschland auch wieder als Held gefeiert. Wie geht's dir damit? Du als ja doch eher heldenkritischer Zeitgenosse.
Ja, aber ich bin ja aufgewachsen mit Boris Becker. Also das war ja
Ach echt? Jetzt wo? Zusammen, oder was?
Ja, wir haben gemeinsam im selben Tennisverein. Ja,
natürlich. In Leimen, oder was?
Du bist ein Sack. Also ich bin mit der großen Zeit von Steffi Graf und Boris Becker, Bum Bum Boris und so, bin ich ja groß geworden. Eigentlich hat er mich ja mein ganzes Leben lang verfolgt, will ich nicht sagen, sondern begleitet. Und es ist natürlich ja mit nostalgischen Gefühlen auch verbunden, dass jetzt diese natürlich wichtige Person des öffentlichen Lebens, so kommt es mir zumindest vor, wie ein bisschen geläutert daherkommt und so eine Art philosophische Aufgabe erfüllt.
Hast du wieder heimlich Brecht und Lanz gehört, oder was?
Der war doch bei Lanz, oder der Boris Becker?
Du versuchst ja jetzt wirklich noch aus den absurdesten Boulevardthemen in irgendeiner Form eine Metapher rauszukneten. Also hast du Becker jetzt bei Lanz gesehen, ja oder nein?
Ich habe Ausschnitte daraus gesehen auf Social Media.
Aber das ist doch du mit deinem TikTok.
Ja, aber weißt du was? Das meine ich doch philosophisch, wo er zum Beispiel sagte, das kann ja so als Fanal für die Jugend auch irgendwie gesehen werden, wenn er sagt, er ist zu früh erfolgreich geworden und das kann nicht gut gehen. Ja, aber das sind doch so Weisheiten.
Aber entschuldige mal, das ist doch auch so eine Pseudo-Entschuldigung für die ganze Scheiße, die ich gemacht habe, ist, weil ich zu früh, ja, jetzt erklär du das doch mal einem Christian Lindner, wenn im deutschen Fernseher einer sitzt und sagt, ich war zu früh erfolgreich.
Naja, wobei, nee, Lindner war zu früh auf einmal nicht mehr erfolgreich, um irgendwie durchzukommen.
Der Lindner war schon pleite, da hat der Becker noch seine Vorhand geübt.
Ja, aber du weißt ja, Probleme sind nur dornige Chancen. Und eigentlich hat ja Becker dieses Leben, es war ja voller Chancen und vielen Dornen.
Weißt du, dass ich mir mit Boris Becker mal die Schmerzmittel geteilt habe?
Was? Wo denn das und wann?
Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Sendung bei Sat.1, die hieß Deutschland versus Holland.
Okay, und dann bist du natürlich für Holland angetreten, selbstverständlich.
Da bin unter anderem ich mit Mareike Amado, damals noch Lili Becker, dann einem Boyband-Sänger, von dem ich schon wieder den Namen vergessen habe. Es tut mir wahnsinnig leid.
Ein holländischer Boyband-Sänger?
Ja, der in der englischen Boyband war, ein Niederländer, kommt nicht auf den Namen, egal. Also wir haben für Holland gespielt. Mhm. Und Boris Becker und andere...
In Holzschuhen.
Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Und Boris Becker und andere haben für Deutschland gespielt. Und wie du weißt, bin ich ja Vollathlet. Also ich bin ja eigentlich Profisportler gewesen und bin auch permanent im Training. Und damals noch viel mehr als heute. Und nach dem ersten Spiel, was wir Niederländer gewonnen haben... Da bin ich vor Freude in die Luft gesprungen und beim Aufkommen habe ich mir einfach mal komplett am rechten Bein das Band gerissen. Also einfach nur so ein blöder Freudensprung hat zu einem völligen Bänderriss geführt.
Tut mir leid, dass ich da lache, das ist eigentlich sehr schmerzhaft.
Aber und dann saß ich auf der Couch und war im Prinzip auch für den Rest der Sendung kaltgestellt. Und in der Werbepause kam Boris Becker zu mir, guckte sich mein Bein ein und sagte, das ist ein Bänderriss. Aber weißt du was? Mit Bänderriss habe ich Wimbledon gespielt und schnatzt mir aus der Hand zwei Ibus in meine und sagt, das hilft. Und deswegen sage ich, Boris Becker ist ein Held.
Ja, mit einem neuen Spitznamen. Ibubenbum Boris.
Zitatort. Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber es ist eines der ganz großen Streitthemen unserer Zeit. Ich bin Julia Ruß und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Unser Thema heute, die illegale Migration.
Das war Julia Ruß. Julia Ruß hat die Schlagzeilen der letzten Tage dominiert. Es gab Aufruhr in den Medien, in der Politik und mit diesem Fall möchten wir uns heute hier oder möchte ich und ich lade dich gerne dazu ein, lieber Philipp, beschäftigen. Für die, die nicht wissen, worum es geht. Julia Ruß, Journalistin vom BR, hat eine Sendung moderiert namens Klar, Gemeinschaftsproduktion von NDR und BR. Und die Sendung geht weiter. BR und NDR produzieren unabhängig voneinander jeweils eine Folge, dann wieder der andere. Und der NDR möchte mit der Moderatorin Ruß nicht mehr zusammenarbeiten, der BR schon. Julia Ruß hat ein Buch geschrieben, das ist auch wichtig zu wissen. Das hat den sehr eindeutigen Titel Linksgrüne Meinungsmacht, die Spaltung unseres Landes. Im offiziellen Promotext zu diesem Buch steht, Julia Ruß war stets überzeugt, ganz normale Meinungen zu vertreten, bis sie Journalistin wurde.
Ja, das kann man mal. Oh, großartig.
Das kann man mal so stehen lassen. Ja, oder? Und bei Table Media hat sie gesagt, ich glaube, für den NDR bin ich zu rechts. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, kleiner Disclaimer, sowohl der Philipp als auch ich, wir arbeiten ab und an für den ÖR, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin da nicht
an. Regelmäßig.
Ja, ich sag ja regelmäßig. Also, und ich moderiere ab und an das Kabarettfest für den WDR im Radio und bin bei Sendungen zu sehen, auch für Dreisat und sowas. Also, das nur, dass es nicht hinterher heißt, ja, die zwangsgebührenfinanzierten Medienhuren, da ist doch klar, dass ihr dazu erzählt. Und da sagen wir, nee, wir werden uns diesem Thema genauso gnadenlos und ohne Rücksicht auf Verluste annehmen, wie allen anderen Themen auch. So. Lieber Philipp, was hat diese ganze Geschichte mit dir gemacht? Hast du es mitbekommen?
Also erstmal bin ich direkt zu Anfang schockiert, dass du dich jetzt quasi da so auch distanzierst und sagst, ja, man muss dazu sagen, wir arbeiten für den, als ob unsere Meinung dadurch, ja, aber als ob unsere Meinung dadurch anders gewertet werden muss.
Ich sag's nur dazu.
Also, aber es ist so, ja, aber was soll das denn, also was soll das denn heißen? Spiel doch nochmal bitte den ersten Clip.
Ja.
Ich bin Julia Ruß. Und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Unser Thema heute, die illegale Migration.
Wir von Klar sagen, was falsch und alle anderen? Alle anderen machen was. Wir müssen doch aufhören, als vernunftbegabte Wesen uns auf diese kleinen billigen Köder von irgendwelchen Leutchen, die jetzt auch mal 5 Minuten im Fernsehen stattgefunden haben, draufzuschmeißen. Ist doch völlig lächerlich. Also auch diese ganze NDR-BR-Geschichte, das ist doch alles völlig lächerlich. Also ich andersrum formuliert, mein lieber Tobi. Auch du hast Erfahrung mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gemacht. Ich habe Erfahrung mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gemacht. Wir haben, glaube ich, beide auch schon bei Privatsendern sind wir aufgetreten. Also wir haben die volle Medienvielfalt quasi alles schon erlebt.
Das komplette Programm.
Und ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, wenn wir beide den Anspruch an alle Sendungen hätten und alle Sendungen machen dürften, die wir je pilotiert haben, denn die Sendung von Julia Ruß, das waren ja Piloten für den NDR. Genau. Das war eine Pilotphase, ganz wichtig. Wenn wir beide Ausstrahlungsanspruch auf alle Sendungen hätten, die wir je pilotiert hätten,
und wo wir abgesetzt
worden
sind,
da würden wir beide 5 Tage die Woche im Studio stehen und nicht mehr hinterherkommen.
Ja, klar.
Es ist also ein völlig normaler Vorgang,
absolut,
dass man innerhalb einer Pilotierung. Und immerhin konnte sie 3 Folgen pilotieren. Ja, ich erinnere mich noch gut, dass man oft 1 Folge pilotieren konnte. Und dann hieß es danach, nee, ist nix, funktioniert nicht oder was auch immer. Und dann war das Thema erledigt. Also alleine schon ihre Herangehensweise ans Thema, dass sie quasi mit einem Sendungsanspruch durch die Gegend rennt, zeigt ja, dass da was völlig verquer läuft.
Ja, und verquer läuft noch was anderes. Es wird momentan vor allem aus, ich sag mal, konservativ rechten und sehr rechten Kreisen der Vergleich gezogen zu Jimmy Kimmel. Und dann wird der sogenannten linken Meinungsmacht im Land vorgeworfen, sie hätte da eine Doppelmoral. Und ich habe diese Vergleiche mit Jimmy Kimmel, das hat man vermutlich auch mitbekommen, dieser Comedian, Late-Night-Show-Host, der in seiner Sendung einen Gag gemacht hat, vor allem über das Verhalten von Donald Trump nach dem Attentat auf Charlie Kirk. Man hat sich dabei aus MAGA-Richtung vor allem über eine Formulierung, die zu diesem Gag hinführt, echauffiert. Lange Rede, kurzer Sinn, Jimmy Kimmel ist zunächst mal aus dem Programm geflogen, abgesetzt, auf unbestimmte Zeit suspendiert, also faktisch weg. Daraufhin gab es riesige Diskussionen, die Leute haben sich beschwert und wollten, dass Kimmel zurückkommt. Dann ist Disney tatsächlich wieder zurückgerudert und jetzt ist Jimmy Kimmel wieder auf Sendung. Aber wie auch immer, zunächst mal stand die Diskussion im Raum, Kimmel ist abgesetzt, Ruß darf nicht moderieren, das ist ja wohl das Gleiche und ihr Linken seht das nicht. Und ich möchte damit ganz kurz aufräumen zumindest. Es gibt da nämlich durchaus Unterschiede. Zum einen haben wir es bei Jimmy Kimmel mit einem Comedian zu tun. Bei Julia Ruß geht es um ein journalistisches Format, das ist der erste Unterschied. Zweitens ist es so, dass es massiven politischen Druck von außen gab auf die Sender über die FCC, das ist diese US-Bundesbehörde, die die Kommunikation von Radio, Fernsehen, Kabel und Satellit in den Vereinigten Staaten regelt. Und da der Chef, ja, der heißt Carr, der Mann, der hat in einem Podcast Folgendes gesagt.
I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or, you know, there's going to be additional work for the FCC ahead.
Also was er gesagt hat ist, wir können das auf die einfache Art machen. Oder wir können es auf die harte Tour machen. Also wenn die Sender jetzt nicht irgendwie einen Weg finden, mit diesem Jimmy Kimmel umzugehen, dann muss die FCC halt gucken, wie sie mit diesem Kimmel umgeht, so sinngemäß. Also die können ja entscheiden, wo Lizenzen gewährt bzw. entzogen werden. Das ist der Unterschied. Bei der Ruß war das so, dass das eine senderinterne redaktionelle Entscheidung war. Dann geht es bei Jimmy Kimmel um eine Sendung, die über 20 Jahre gelaufen ist. Und bei Klar, wie du schon eben gesagt hast, das waren 3 Pilotfolgen. Noch ein Unterschied. Kimmel war raus, weg, nicht mehr zu sehen. Julia Ruß durfte und darf weiter moderieren. Die moderiert ja weiter. Für den BR. sie nur für die NDR-Folgen moderiert sie nicht mehr. Ja, und klar, die Sendung läuft weiter. Und jetzt kam ja raus, das ist ja der Knaller, die eigentliche Pointe. Ja, das heißt ja hier, diese linken öffentlich-rechtlichen Medien, für den NDR moderiert künftig die Sendung klar Tanit Koch, Ex-Bild-Chefredakteurin, und sie hat seinerzeit die Wahlkampfkommunikation für Armin Laschet gemacht, der ja bekanntermaßen in der CDU ist. Philipp, das muss diese linksgrüne Meinungsdiktatur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein, von der immer gesprochen wird, oder?
Ja, es widerspricht mir an dieser Stelle sehr, auch meinen inneren Überzeugungen, aber ich gebe dir recht.
So, jetzt haben wir natürlich in Deutschland, hat sich über diese Causa Julia Roos, allein das ist schon diesen Begriff, jetzt gibt die Causa Julia Roos, hat sich eine politische Diskussion entsponnen, und Totgeglaubte leben ja länger. Wolfgang Kubicki war, also nein, um Gottes Willen, ich will nicht Wolfgang Kubicki unterstellen, dass er nicht mehr am Leben ist, aber seine Partei, sagen wir mal so, hängt zumindest am Tropf. So viel muss man sagen. Man muss es den Jüngeren noch sagen, die FDP ist das. Die kennen ja die Partei vielleicht gar nicht mehr. Und Wolfgang Kubicki, der war bei Welt-TV gewesen. Und was ich auch total schön finde, ich gucke selten Welt-TV, aber da habe ich mal wieder gesehen, warum ich selten schaue. Weil die Anmoderation, die war schon so unfassbar journalistisch neutral.
Was denken Sie denn über den Rauswurf von Julia Roos beim NDR? Hält der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Meinungen mehr aus, die vom linksgrünen Weltbild abweichen?
Das war schon mal schön, oder?
Ja. Na, aber sie hat ja recht. Es ist ja schrecklich. Man darf ja auch gar nicht mehr sagen, was man denkt. Viele dürfen nicht mal mehr sagen, was sie nicht mal denken. Womit wir bei Wolfgang Kubicki wären.
Ja, und der hat natürlich jetzt Anlauf genommen. Also auf dieser Ankündigung konnte er ordentlich Energie tanken und hat dann losgelegt.
Ich finde das einen wirklich ungeheuerlichen Vorgang, vor allen Dingen, weil Sie in Ihrer Anmoderation die Frage gestellt haben, wie viel Meinungsfreiheit verträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Der ist gegründet worden, konstituiert worden, um die Meinungsfreiheit umfassend zu verteidigen und nicht einzugrenzen. Deshalb ist das ein Verstoß gegen den Medienstaatsvertrag auf Bundesebene und den Staatsvertrag über den NDR auf Länderebene. Ich habe mich mit Daniel Günther ausgetauscht. Ich bin dafür, und werde meine ganze Macht dafür einsetzen, dass die Staatsverträge über den NDR gekündigt werden, weil nur so eine Reform wirklich möglich ist. Denn es ist unglaublich, dass ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Meinungsspektrum versucht zu verengen, weil einigen Mitgliedern dort die Meinung anderer nicht passt. Das ist das genaue Gegenteil von Rundfunkfreiheit nach dem Grundgesetz.
Absolut. Und ich kann mir wirklich bildlich vorstellen, wie Wolfgang Kubicki wie so ein Spacken in seiner Eckkneipe mit so einem Pilzglas an der Theke hängt und bei Welt-TV seinen ganzen Frust, ich werde meine ganze Macht, lieber Wolfgang Kubicki, du bist komplett raus.
Das ist auch schön. Das ist eine sehr geringe Drohung. Sehr geringe Drohung von Wolfgang Kubicki. Meine ganze Macht. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, es arbeitet ja bei der FDP auch vermutlich niemand mehr großartig. Also ich nehme mal an, dass da außer Kubicki da wehen die Büsche durch irgendwelche Immobilien, denen die noch gehören. Dem sagt wahrscheinlich auch keiner die Faktenlage, weil es wird ja hier von Kubicki gesprochen, von einer Verengung des Meinungsspektrums. Wo denn? Also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, man muss das immer wieder wiederholen. Julia Roos ist weiter beschäftigt, nur beim BR, und die andere Hälfte der Sendung moderiert jemand anderes. Das heißt also, wo wird denn da ein Meinungsspektrum eingeengt? Wo,
Philipp? Überhaupt nicht. Bitte. Aber der entscheidende Satz bei Kubicki war ja, dass er gerne den Rundfunkstaatsvertrag auflösen und kündigen möchte. Und das ist im Prinzip, was er da vorschlägt, das ist konkret der feuchte Traum der Faschisten und AfDler und Rechtsextremisten in diesem Land.
Ja, und er hat aber auch schon angekündigt, Kubicki, dass das Teil des Wahlkampfs der FDP werden wird. Das heißt also, hier übernehmen die tatsächlich von den ganz Rechten dieses Geraune, der öffentlich-rechtliche Rundfunk
ja,
ist weg.
Ja, weil natürlich Wolfgang Kubicki in seiner begrenzten, sagen wir mal, psychischen Aufnahmefähigkeit inzwischen kapiert hat, dass das Konzept von Merz, ich halbiere die AfD, super funktioniert hat. Und deswegen denkt er sich, jetzt mache ich das Gleiche. Das sind die Leute, die AfD größer und größer und größer und größer machen.
Und wer sich immer gefragt hat, wo ist eigentlich der Kubicki gerade im Moment? Mhm. Die Frage wurde auch von ihm selbst beantwortet.
Ich war heute im Landeshaus in Kiel. Die Unionsfraktion, die FDP-Fraktion, die sind alle auf dem Baum. Und ich glaube schon, es gibt auch Beschlusslagen der Landtage, denn das können wir nicht zulassen. Es ist komplett gegen unsere Intention des Grundgesetzes, dass hier einige wenige glauben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehöre Ihnen und Sie könnten darüber bestimmen, was gesendet würde oder auch nicht. Ich habe mir von den Folgen von Frau Ruß nur eine ansehen können, aber die war nicht so, dass ich sagen würde, hier wurden journalistische Standards verletzt oder hier wird eine Meinung einseitig positioniert. Es gibt ganz andere Sendungen bei der ARD und beim ZDF, wo diese Meinungsvielfalt nicht vorhanden ist, sondern sehr einseitig positioniert wird. Ich will keine Namen nennen, aber alle Beteiligten wissen, wovon ich rede. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Berechtigung noch haben will in Zukunft und nicht wirklich unter die Räder kommen will, dann müssen Sie die Verantwortlichen, die Intendanten, mit der Frage beschäftigen, ob sie wirklich noch abbilden, was die Staatsverträge von Ihnen fordern.
Ja, und diese Meinungen, da gibt es auch deutlich mehr Hass und Menschenfeindlichkeit, von denen Sie sprechen, als bei dieser Sendung von Julia Kruß.
Ja, Julia Kruß ist die Kollegin von Julia Roos.
Ja, und nicht zu vergessen, ja, wie sehr beim Monitor von Gregor Restle regelmäßig zur Gewalt gegen Rechte aufgerufen wird. Weil das war ja gerade die versteckte Botschaft in dieser ganzen Geschichte. Also auch Kubicki, Brandstifter, die zünden was an, was überhaupt nicht brennen müsste.
Leider haben wir es nicht im Bild. Also es ist ja nur ein akustisches Medium hier, dieser Podcast, den wir beide machen. Aber die beiden Journalisten, also die Journalistin und der Journalist, haben wie Wackeldackel, haben sie genickt, als Kubicki von den anderen Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen anfing, ja, wo man mal gucken müsste, so mit dieser ja, Einseitigkeit und sowas, ja.
Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil Ulf Poschardt mit dem Holzspaten hinter der Kulisse steht und dann, wenn dann nicht ordentlich gegen ÖRR rausgezogen wird, dann wird der Scheitel wieder mit dem Klappspaten gezogen.
Da gibt's ganz einfache Sprache bei WTV.
Absolut. Ja. So, aber das wäre doch jetzt eigentlich der populistische Gegenvorwurf, der formuliert werden müsste. Wir müssten doch an dieser Stelle sagen, bei WeltTV ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Dort darf nur noch gesagt werden, was Ulf Poschardt und Matthias Döpfner für richtig halten. Und wir müssen davon ausgehen, dass Kubicki mit irgendeiner Form von Aufmerksamkeit oder Belohnung gelockt wurde, damit er wirklich auch faktisch absurden Scheiß in irgendein Mikro bricht.
Döpfner hat vermutlich geschrieben, stärke FDP. Ob er das jetzt mit diesem Interview geschafft hat, das weiß ich nicht so ganz. Auf jeden Fall ist natürlich ein Bruder im Geiste von Wolfgang Kubicki Carsten Lindemann, Generalsekretär der CDU.
Das ist ein neuer Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland. Viele Bürger haben bereits das Gefühl, man darf nicht mehr alles sagen, ansonsten wird man in eine bestimmte Ecke gestellt. Dass jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereits Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausgeschlossen werden, weil sie vielleicht dem einen oder anderen zu konservativ erscheint, ist bitter. Das ist ein Tiefpunkt und Konsequenzen müssen meines Erachtens folgen.
Ja. Ja, und weißt du, was ein Tiefpunkt ist? Die Art und Weise, wie die Heinis Debatten betreiben. Und das Interessante ist doch, dass weder Kubicki noch Lindemann in der letzten Woche für Dunja Hayali aufgestanden sind, die mit Morddrohungen überzogen wurde. Und das ist ja immerhin nochmal auch ein, sagen wir mal, kleiner qualitativer Unterschied, ob du konkret mit dem Tod bedroht wirst von rechten Hetzern und aufgeheizt wird von Julian Reichelt mit Falschbehauptungen und irgendwelchen Unterstellungen, oder aber ob du im NDR deine Sendung nicht weitermachen kannst, aber dafür im BR genau das Gleiche machen kannst, was du vorher gemacht hast.
Die Sendung läuft weiter, das muss man immer wieder sagen. Auch mit Julia Roos. Sie wird ja nicht gecancelt. Dennoch kündigt ja Lindemann an, da muss was passieren. Und natürlich wird die Frage gestellt, was denn, Herr Lindemann?
Ich finde, man muss jetzt beispielsweise klar sagen, wir frieren die Gebühren auf den jetzigen Niveau bis auf Weiteres ein, damit endlich Druck entsteht, damit Reformen passieren.
Und weißt du was, Philipp? Weißt du, an was mich das erinnert hat?
I mean, look, we can do this the easy way or the hard way.
Da ziehe ich Parallelen zu den USA. Wenn es hier ganz unverhohlen heißt, wir frieren die Gebühren auf dem Niveau derzeit ein, damit Druck entsteht. Was ist denn das anderes als eine politische Beeinflussung von außen?
Warum klettern die gerade alle auf den Baum? Weil sie endlich wieder einen Punkt haben, weil der ÖRR steht bei denen ja schon länger auf der Liste. Sie haben es ja jetzt immer wieder auch versucht. Das heißt, das war genau das aktuelle Beispiel für sie, um sich draufzustürzen und dieses Thema wieder nach vorne zu schießen.
Und das Schlimme ist, sie mussten es ja noch nicht mal selber nach vorne schießen, sondern durch diese furchtbar schlechte Kommunikationsstrategie, die da NDR und BR an den Tag gelegt haben, haben die Sender es ja quasi selber zu verantworten, dass das jetzt so aus dem Ruder gelaufen ist.
Wir haben da wieder so einen Fall von, sagen wir, eigentlich einer Lappalie.
Ja, klar.
Die in Deutschland hochgezogen wird auf das Niveau von einer Jimmy Kimmel-Geschichte, die ja nur wirklich komplett andere Maßstäbe setzt und eine komplett andere Grundlage auch hat. Und für mich ist immer die Frage, wem nützt es an der Stelle so ein bisschen? Und ich glaube, dass man auch beim NDR diese Geschichte wesentlich intelligenter hätte beenden können. Also absolut. Wir beide wissen, wie beim Fernsehen, auch beim Öffentlich-Rechtlichen, Träume von Pilotsendungen zerstört werden. Wir haben, also wenn ich mal so an Kollegen denke und uns beide, was wir alles pilotiert haben, mein lieber Scholli. Und ich sag mal, bei vielen Sachen bin ich auch froh, dass die nie gesendet worden sind. Aber also der Umgang eben mit so einer Sendung geht nicht weiter. Das hätte man in der Kommunikation wesentlich besser machen können. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, hatten sie mit Julia Ruß da jemanden, die im Prinzip genau darauf gewartet hat, um ihre, wie sie selber ja auch nennt, Fans mit dieser Nachricht quasi auch zu beglücken, aufzuheizen und anzuspornen. Und ich glaube, für sie war das eine Möglichkeit, sich selber größer zu machen, als sie wirklich ist. Denn am Ende des Tages ist das alles extrem unspektakulär, extrem durchsichtig, nicht besonders geschickt gemacht. Und mich hinterlässt es immer so ein bisschen ratlos, weil ich mir denke, am Ende des Tages ist ja jetzt nichts anderes bei rausgekommen, außer dass wir jetzt auch noch Tanit Koch am Hals haben.
Was hat denn unser Kulturstaatsminister dazu zu sagen? Das möchte ich am Schluss noch hier aufhören. Wolfram Weimer hat sich so vor Mikrofonen geäußert.
Also das Problem ist größer. Wir haben in weiten Teilen der Bevölkerung den Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen Sender politisch einseitig berichten. Insbesondere unter Ostdeutschen ist dieser Eindruck in den letzten Jahren und letzten Monaten verstärkt entstanden. Und das ist ein Problem, weil die Öffentlich-Rechtlichen leben von großer Akzeptanz.
Und der Nachrichtenagentur Reuters hat da folgenden Satz wörtlich in den Blog gesprochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf kein Echoraum der Beliebigkeit und auch kein Filter für genehme Gesinnungen sein. Dann verweist er ausdrücklich auf die USA. Und jetzt kommt der spannende Satz, Philipp, ja. Achtung. Wenn eine US-Late-Night-Show wie Jimmy Kimmel wegen politischer Kritik abgesetzt werden kann, dann sehen wir, wie fragil Meinungsfreiheit werden kann und wie gefährlich es ist, wenn Medien sich von öffentlichem oder politischem Druck formen lassen. Vielleicht sollte er darüber mal mit Lindemann und Kubicki sprechen.
Manöverkritik.
Es kam Feedback, kurioserweise ganz viel über Spotify. Also wir werden ja auch ausgespielt über unseren Hoster Podigy auf
werden
Spotify.
Werden wir gegeneinander ausgespielt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, da brauchen wir niemanden außerhalb. Das kriegen wir schon selber hin, uns gegeneinander auszuspielen. Nein, aber auf Spotify kann man Kommentare abgeben zu unseren Sendungen. Und da haben wir negative Feedback bekommen von Stammhörern.
Ja.
Ich bin erstmal erschrocken und dann habe ich es verstanden. Lila Pink nennt sich die Userin, die geschrieben hat. Normalerweise ist ja jede Folge von GGL von der ersten bis zur letzten Minute immer ein Genuss. Aber dieses Mal war die erste Hälfte der Show dermaßen unerträglich und geradezu brechreizerregend, dass ich fast nicht mehr zuhören konnte. Das lag natürlich nicht an euch beiden, sondern an diesem absolut hirnlosen und widerlichen Typen, dessen Namen mir schon gar nicht mehr aus der Tastatur kommen will. Phil, um wen geht's denn da? Wen könnte sie denn meinen?
Ich bin mir nicht sicher. Ich persönlich vermute, sie hat von dir gesprochen.
Zitat.
So, wir kommen jetzt zu einem Mann, für den große Zahlen überhaupt keine Rolle spielen. Wir kommen zu Jens Spahn. Ja, es geht noch einmal heute um Jens Spahn, denn
übrigens,
der saß...
Jens Spahn ist das dritte Mal dabei, bitte nicht mehr anrufen.
Ja. Jens Spahn saß am Sonntag bei deiner Lieblings-Talkshow-Hostin, Karen Mioska.
Wir sind fast schon eine Partnersendung mittlerweile, ne? Grundlos gute Laune und Mioska, das ist irgendwie, das scheint eine Liebesbeziehung zu sein.
Ja, das wird sich auch wieder abkühlen, aber ja, es blieb mir nicht viel anderes übrig, weil er war zu so vielen Themen geladen, dass ich dachte, wow, da müssen wir doch mal gucken, was der Generalist Julius Spahn sei schon.
Der römische Kaiser Julius Spahn. Ja, was war denn der Titel der Sendung?
Es ging eigentlich um Kirk.
Ach so.
Um Charlie Kirk und Amerika.
Philipp, ich hab's gefunden. Also, der Titel der Sendung ist: Trump spaltet die USA. Welchen Schaden nimmt die Demokratie? Und dann ist es natürlich logisch, wen lädst du ein? Jens Spahn.
Richtig. Und deswegen ist auch völlig logisch, dass gleich zu Beginn der Sendung über Jens Spahn Meisterstück dieses Sommers gesprochen wurde, nämlich die gescheiterte Wahl von Brosius Gersdorf zur Verfassungsrichterin. Da hat die SPD inzwischen Ersatz besorgt, und zwar die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger. Und die Frage ist, was hält denn Spahn von dieser neuen Kandidatin der SPD?
Können Sie uns diesmal versprechen, dass es klappt?
Ja, es wird klappen am Donnerstag. Die neue Kandidatin ist eine sehr gute. Ich habe mit ihr selbst auch und anderen Kolleginnen und Kollegen das Gespräch geführt. Sehr überzeugend, fachlich versiert. Und deswegen wird es am Donnerstag gut gelingen.
Was für ein Typ.
Also als ob es beim letzten Mal an der fachlichen Qualifikation von Brosius Gersdorf gescheitert wäre.
Das ist ja eine unfassbare Frechheit. Da habe ich jetzt schon wieder Puls. Wenn ich das höre.
Ist der Wahnsinn, oder?
Ach, da fällt einem nichts zu ein.
Ich glaube, man nennt das wirklich Täter-Opfer-Umkehr.
Weißt du, seine eigene Unzulänglichkeit als Fraktionsvorsitzender. Ja. Er hat das nicht richtig vorbereitet. Da ist das Ding gegen die Wand gefahren. Das war sein Fehler. Das ist dieses Muster bei Spahn. Fehler machen immer die anderen.
Und er hat jetzt auch mal mit ihr gesprochen und geguckt, ob das passt. Und seiner Meinung nach
jetzt
passt
ist gut.
Das super.
Jetzt ja. Ist gut, ja.
Es ist also, und ich finde, unterschwellig steckt da wirklich immer noch der Zweifel der fachlichen Qualifikation von Brosius Gersdorf mit drin.
Ja, und oberschwellig steckt der Zweifel an Jens Spahns fachlicher Kompetenz auf jeden Fall mit drin.
Und was ganz spannend ist, ist, dass Jens Spahn im Moment ganz viele Themen setzt. Unter anderem hat er ja in der vergangenen Woche bei Maybrit Illner völlig ohne Nöte das Thema Reichensteuer gesetzt. Du erinnerst dich, das ist das Thema, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben. Da hast du ja ein bisschen von deinem politischen Vorbild, von deiner Leit- und Feuerfigur Heidi Reicheneck erzählt.
Also da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Aber jetzt sag mal, jetzt waren wir doch eben noch bei der Verfassungsrichterin. Was hat denn das jetzt mit der Reichensteuer zu tun?
Also, wir können festhalten, die CDU ist jetzt mit der Verfassungsrichterin einverstanden. Das heißt, die Wahl kann klappen. Muss aber nicht klappen, weil es wäre natürlich schon auch lustig, wenn jetzt Linke und Grüne sagen, wir machen nicht mit. Weil die müssen noch mitmachen.
Ich vermute, dass da die Vernunft wieder siegt.
Ja, beziehungsweise vielleicht hat Jens Spahn sie auch diese Woche und letzte Woche so ein bisschen versucht zu locken, denn er hat ja völlig ohne Not bei Maybrit Illner das Fass aufgemacht mit der Vermögensteuer. Hast du das mitgekriegt?
Ach, du meinst, jetzt verstehe ich, du meinst, dass der Spahn denen sowas in Stein in den Garten wirft, in der Hoffnung, dass er jetzt das Ding mit der Richterin über die Bühne kriegt.
Ja, weil ich frage mich schon, wie kam es, dass Spahn plötzlich über die Reichensteuer spricht? Kann er uns das mal beantworten?
Das Thema habe ich tatsächlich in den letzten Jahren schon öfter benannt.
Aber in letzter Zeit nicht mehr.
Ja, weil es in der Sendung halt gerade Thema war. Also ich bringe mich ja in die Debatten ein, die gerade stattfinden, in die ich eingebunden bin. Jedenfalls,
Sie haben da selber so einen Anlauf gemacht und haben gesagt, Achtung, Überraschung, ich sage jetzt was Überraschendes.
Also nein, wir waren ja bei dem Thema.
Sie haben sich das vorgenommen, das dort zu platzieren.
Ich habe mich entschieden, meine Meinung dazu zu sagen.
Was ist der Unterschied zwischen, Sie haben sich vorgenommen, das da zu platzieren oder ich habe mir vorgenommen, dazu meine Meinung zu sagen?
Ja, er versucht so ein bisschen darzustellen, als ob das Thema aufgekommen ist und er hätte sich dann dazu geäußert. Ja, er hätte das ja von sich aus nie aufgebracht. Aber es war ja ein bisschen zu erwarten, dass das in einer Sendung, wo er mit Heidi Reicheneck sitzt, dass das Thema werden wird. Also war es natürlich klar und kindliche Freude war das, als du gesehen hast, wie er sich so zurücklehnt und sagt, ja, da werden sie jetzt überrascht sein, dass ich jetzt hier auf einmal... Eben. Ich konservativer Knochen um die Ecke komme und sage, ja, da könntet ihr einen kleinen Punkt haben.
Und dafür hat er ja dann auch ordentlich in der Fraktion Prügel eingesammelt. Die haben alle gesagt, sag mal, ist der Spahn völlig bescheuert? Warum redet der eigentlich permanent so einen Blödsinn? Was mich immer wieder wundert, dass die Kollegen da selber nicht auf die Idee kommen, dass es eventuell darum gehen könnte, dass Jens Spahn nach wie vor versucht, von seinem Jahrhundert-Masken-Skandal-Affäre abzulenken. Aber wurscht. Die entscheidende Frage ist jetzt, was ist der Blick von Jens Spahn auf die Vermögensteuer? Ist sie gerecht? Was ist seine Sicht?
Naja, es gibt diejenigen, die glauben, Gerechtigkeit stellt man dadurch her, dass man den einen was nimmt. Ich bin eher auf der Seite, die sagt, Gerechtigkeit stellt man dadurch her, dass man den anderen die Chance gibt, selbst was aufzubauen.
Also merkst du, eine Woche später oder ein paar Tage später sind wir schon wieder sehr, sehr weit entfernt von dieser Geschichte mit der Vermögensteuer, sondern diese ganze Frage einer reichen Vermögensteuer wird von ihm jetzt quasi fast biblisch aufgearbeitet.
Abgeräumt, von, muss man sagen.
Ja, ich bin also weniger ein Freund davon, dass man den einen was nimmt, sondern den anderen was gibt.
Das hat er ja noch nicht mal gesagt. Er ist ein großer Freund davon, anderen zu ermöglichen, dass sie selbst was erreichen können. Das ist ja quasi nochmal eine Ecke schlimmer. Ja, zu sagen, nee, wir nehmen niemandem was weg und wenn du nichts kriegst, dann bist du am Ende selber schuld. Weil wir haben dir ja die Möglichkeit gegeben, selbst was zu erreichen. Also, da ist überhaupt nichts mehr übrig von seinem, ne, ich möchte sie mal überraschen.
Ja, wie gesagt, Spahn hat das Thema letzte Woche selber bei Illner aufs Parkett gehoben. Widerspruch kam aus der Union. Und jetzt hören wir nochmal, wie Jens Spahn so ein paar Tage später klingt.
Dann werden wir schauen, ob wir was ändern müssen. Dann werden wir darüber reden. Und alles andere ist gerade hochtouriger politischer Leerlauf, der die ganze letzte Woche zu dem Thema stattgefunden hat.
Sagen Sie auch Ihren Kollegen.
Das sage ich.
Hochtouriger Leerlauf.
Ja, es ist am Ende steht es ja jetzt nicht an.
Das ist geil. Wir werden erst schauen, ja, dann reden, ja, und es steht ja auch überhaupt nicht an.
Ja. Der macht ein Thema auf, dann rudert er zurück und am Ende sagt er, es ist überhaupt kein Thema.
Das heißt, er hat uns wieder nur beschäftigt. Der Spahn hat wieder nur dafür gesorgt, dass wir uns damit beschäftigen, aber gebracht hat es gar nichts.
So, und jetzt ist doch die Frage, aber warum? Warum macht er eine Woche, bevor die Verfassungsrichterwahl wieder akut wird, warum macht er plötzlich so einen dicken Schritt nach links?
Weißt du, was das, glaube ich, ist? Als ich damals mit dem Kollegen Sieber die Fernsehsendung Mann Sieber hatte, hatten wir mal einen Sketch. Das war eine satirische Nummer. Da habe ich einen Zauberer gespielt, der große Manini. Und der große Manini hat immer dann, wenn er von einem Thema ablenken wollte, eine Taube in die Luft geworfen. Schau mal, eine, ja, Taube. Ja, guck mal hier, eine Taube. Das war so der Trick gewesen von dieser satirischen Nummer. Und ich glaube, Jens Spahn ist ein ganz großer Taubenwerfer.
Der wirft aber im Zweifelsfall auch Spatzen.
Mit Spatzen auf Tauben. Ist ja noch, ja, viel schlimmer.
Die Sommerpause ist vorbei. Er ist in voller Form zurück. Er beerdigt das Thema Masken tutto completo. Da kommt nichts mehr zu. Er mischt sich wieder in jede Debatte ein. Und wir haben es jetzt an diesem Beispiel der Reichensteuer nochmal gesehen. Er macht ein Thema auf, er verharmlost es und sagt dann zum Schluss, das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ist es ein Prinzip von Jens Spahn, sowas zu machen?
Du meinst, die Frage ist, ob wir ihm da was unterstellen, was nicht so ist?
Ja.
Ich beginne nie eine Debatte zu keinem Thema, ohne sie am Ende nicht auch zu einem Ergebnis führen zu wollen. Also einfach nur irgendwie was in die Luft zu schießen, um dann nächste Woche an was anderem zu arbeiten, das mache ich nicht.
Das war's wieder mit Grundlos Gute Laune diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, bitte, bitte lasst uns eine gute Bewertung da. Egal wo, überall wo man was schreiben kann über uns, schreibt uns was Nettes, das hilft uns, Algorithmus findet uns dann auch super und so. Und ihr könnt uns Feedback schicken, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
Philipp, sag mal, jetzt unter uns zwei. Hast du noch einen Rausschmeißer für uns? Irgendwas, was wir mitnehmen können, dass die Leute noch mal was gelernt haben heute?
Ja, Jens Spahn ist ja wirklich also im Umgang mit Geld einfach fantastisch. Das wissen wir alle. Wenn jemand mit großen Summen umgehen kann, dann Jens Spahn. Und ich habe durch Zufall im Internet die Frau gefunden, die ihn schon seit Jahren bei allen finanziellen Dingen berät.
Wusstest du, dass wenn du 20.000 auf die Bank gibst, die einfach dein Geld nehmen und einfach aus 15.000 neue Kredite vergeben? Wusstest du, dass dann diese 5.000 als Reserve bleiben und aus den 15.000 wird dann einfach ein neuer Kredit gemacht? Also ich wusste das nicht, habe das gerade gelernt, weil ich das VWL-Buch meines Mannes studiere. Deswegen sehe ich übrigens auch aus, wie ich aussehe. Ich bin völlig sauer, ich möchte damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Jetzt ohne Witz, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Jemand, der sich einmal mit unserem Bankensystem, unserem Finanzsystem auseinandergesetzt hat, kann nie wieder irgendetwas damit zu tun haben. Also ich sag's dir ganz ehrlich, lass einfach keinen Cent auf der Bank, dann ist dir schon mal geholfen. Falls du auf jeden Fall mehr solche Sachen lernen möchtest, wie du aus diesen Teufelskreis dieses Systems rauskommst, dann bleib auf jeden Fall auf diesem Profil, denn ich werde definitiv mehr darüber erzählen, weil ich kann es einfach nicht fassen.
Das war die 36. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Man sieht die Wahrheit sich verbiegen, immer wenn Spahns Tauben fliegen. Tschüssi, ihr Spätzchen.